Ja, meine Lieben, wir haben als Thema uns jetzt gesetzt, uns mit der kümmischen Hochzeit des Christian Rosenkreuz zu beschäftigen, einmal komplett. Allerdings noch mit ein bisschen Vorbereitungen, also eben im Thema Christian Rosenkreuz überhaupt. Ich werde kurz ein bisschen wiederholen vorher. Möchte heute auch insbesondere auf ein scheinbar nicht dazugehörendes Thema eingehen, nämlich auf den Brunetto Latini und auf seinen Tesoretto. Weil das Interessante ist, der wird ziemlich genau zu der Zeit oder kurz danach geschrieben, nachdem der Christian Rosenkreuz, er hatte ja eine Inkarnation im 13. Jahrhundert, Mitte des 13. Jahrhunderts. Das ist noch nicht die, wo er äußerlich den Namen Christian Rosenkreuz trägt, wo er also noch nicht so äußerlich in die Welt tritt, sondern wo das erst vorbereitet wird. Diese Inkarnation liegt also so um 1250 herum, und 1250 ist ein ganz besonderes Datum oder ein besonderes Jahr oder ein besonderer Zeitraum, weil das eine kurze Zeit der völligen geistigen Verfinsterung war. Und diese, ja, wie soll man sagen, Einweihung des Christian Rosenkreuz in seiner damaligen Inkarnation fällt also ganz offensichtlich genau in diese Zeit hinein. Also er wird in dieser Inkarnation nicht sehr alt, er ist also es wird eingeweiht als noch sehr junger Mensch, er wird erzogen von einem Kreis von 12 hohen Eingeweihten, an einem Ort in Europa, von dem noch nicht gesprochen werden kann, sagt Rudolf Steiner. Es ist also nie herausgekommen, wo das genau ist. Es gibt natürlich Spekulationen darüber, aber dazu will ich gar nichts sagen, weil das ist einfach spekulativ. Ist auch nicht so entscheidend, aber es ist auf jeden Fall in Europa. Es ist sicher nicht weit weg vom Gebiet Mitteleuropas. Und es geht darum, dass diese Einweihung darauf hinausläuft, dass dieser Knabe eigentlich, der er noch ist, oder dieser junge Mensch, der er dann später noch ist, eben die Weisheit zugeströmt bekommt durch diese 12 Eingeweihten. Und diese 12 Eingeweihten sind Repräsentanten erstens einmal der 7 atlantischen Orakelstätten. Das sind einmal 7 von ihnen, also das heißt, die ganze atlantische Weisheit kommt hinein. Das ist ganz wichtig, weil die liegt dann im Rosenkreuzertum als Grundlage ganz fest drinnen. Und mit dieser atlantischen Weisheit ist er aber, dieser Christian Rosenkreuz, die Individualität, die da dahinter steckt, schon seit langer, langer Zeit mit der verbunden. Erzählt ja zu dem, was man nennen kann, die Kainsströmung in der Menschheitsentwicklung. Es gibt also eigentlich 2 Strömungen. Es gibt die priesterliche Errichtung, wenn man so will, das ist die Abelströmung. Und es gibt die, naja, wie soll man sagen, werktätige Errichtung, die sich zur Aufgabe gestellt hat, die Erde völlig umzuarbeiten. Und dabei auch in Kauf zu nehmen, durchzugehen durch einen Zustand der völligen Abgeschnittenheit vom Geistigen. Und dieser Richtung gehört Christian Rosenkreuz an. Und das ist ein Zukunftsziel, aber ist es, diese beiden Strömungen zu vereinigen. Die Trennung erfolgte schon in der lemurischen Zeit, ja in Wahrheit, also ja kurz im Anschluss an den Sündenfall passiert diese Geschichte mit Kain und Abel. Es ist ein Prozess, den wir letztlich auch jeder in uns selbst nachvollziehen, weil es hängt auch zusammen mit dem Auseinanderklaffen zwischen unserem eigentlichen höheren Ich und dem irdischen Ich, das wir da haben. Also das heißt, die Kainsströmung hat etwas zu tun, einmal zu stärken, dieses irdische Ich, das da auf der Erde steht, das volle Selbstbewusstsein entwickelt, die Freiheit entwickelt und sich die Aufgabe stellt, die Erde umzuwandeln, weil in Wahrheit die Freiheit und das, was eben dem Menschen zugedacht ja auch ist, diese Freiheit, sich nur verwirklichen lässt, wenn er ganz bewusst die ganze Erde komplett umarbeitet. Aus der Freiheit heraus. Das heißt, sie umarbeitet so, dass er etwas hineinschafft, was im Grunde im Götterplan im Detail nicht vorgesehen ist, sondern was durch die Gesamtheit der in dieser Art tätigen Menschen hineinkommt. Das ist ja überhaupt das Neue, was mit der Erdenschöpfung passiert, dass da durch die Götter, wenn man es jetzt einmal so pauschal nennen will, wenn man es in irdischen Worten ausdrückt, ein Experiment versucht wird, dass der Fortgang der Schöpfung in die Hand des Menschen gelegt wird. Bei den Hierarchien, die über dem Menschen stehen, also die Engelwesenheiten bis zu den Höchsten hinauf, bis zu den Seraphim hinauf, haben diese Freiheit nicht. Sie können in verschiedenen Graden sozusagen den Götterplan verwirklichen. Selbst die Widersachermächte sind, wie das Rudolf Steiner öfter ausdrückt, bis zu einem gewissen Grad abkommandiert zu ihrer Aufgabe. Das heißt, sie hätten nicht allein aus eigenem Antrieb sich gegen die regelrechten Götter stellen können, sondern sie konnten es nur, weil ihnen durch die höheren Wesenheiten, letztlich durch die Trinität selbst, der Spielraum gegeben wurde. Das heißt auch, dass sich gerade bei den Widersacherkräften ein gewisser Freiraum bereits anzukündigen beginnt. Also ihnen wird bereits ein gewisser Freiraum geschaffen, dass sie namentlich nämlich den luziferischen Wesenheiten. Also das heißt, da beginnt es ganz besonders, also im Übergang. Ihr wisst ja, die Erdentwicklung, der Erdentwicklung geht voraus der alte Mond, dem geht voraus die alte Sonne, dem geht voraus der alte Saturn, also Entwicklungsstufen. Und ein besonderer Schnitt ist also zwischen der Entwicklung der alten Sonne und dem alten Mond. Da gibt es den sogenannten Streit am Himmel, wie man es nennt, oder wie es Rudolf Steiner nennt, und damit wurde überhaupt erst die Möglichkeit geschaffen, dass die luziferischen Wesenheiten einen gewissen Freiheitsgrad bekommen, dass sie sich auch absondern können von der regelrechten göttlichen Entwicklung. Und auch die arimanischen Wesenheiten werden in dem Sinn erst später sogar zu eigenständigen Widersacherkräften. Sie sind zwar Wesenheiten, die bereits auf der alten Sonne zurückbleiben und dadurch eine gewisse Widerstandsfunktion haben, aber die entsteht nicht dadurch, dass sie sich auflehnen gegen die Götterwesenheiten. Bei den Luziferischen ist es anders. Also da beginnt bereits eine gewisse Art, dass sie den Freiraum nützen, zu sagen, wir wollen unsere eigene Welt schaffen. Und dadurch werden sie zu Verführer des Menschenwesens dann während der Erdentwicklung. Dadurch können sie das werden und können sagen, Mensch, du kannst dich doch entscheiden zwischen dieser Welt und unserer, wenn sie es nicht gleich von Anfang an so deutlich deklarieren, sondern sie sagen nur, ihr werdet sein wie die Götter und das Gute und das Böse unterscheiden. Auf welche Seite sie sozusagen den Menschen ziehen wollen, lassen sie ja noch durchaus offen zu dem Zeitpunkt. Aber es liegt trotzdem im Weisheitsplan der Schöpfung drinnen, dass also den luziferischen Wesenheiten diese Freiheit gegeben wird und dass damit auch mit der Erdentwicklung, mit dem Erdenplaneten, mit dem ganzen Erdenkosmos, wenn man so will, eine Welt geschaffen wird, in der ein eigenständiges Reich der Widersacher existiert, in das die regelrechten Hierarchien nicht nur keine Eingriffsmöglichkeit haben, keine direkte, sondern nicht einmal einen Einblick haben. Das ist das, was repräsentiert wird durch das Erdinnere, wenn man so will. Also wenn Rudolf Steiner eher sehr selten, aber doch auch über die Schichten des Erdinneren spricht, also der Bereich, wo dann auch Dante schildert in seiner göttlichen Komödie, da wenn er ins Inferno hinuntersteigt, das ist ein Bereich, der den höheren Hierarchien inklusive der Trinität nicht zugänglich ist zunächst einmal. Das ist also ein schwarzes Loch, wenn man so will. Sie wissen nicht, was dort passiert. Das ist das Reich des Todes, das in dieser Form vorher nicht existiert hat. Und die Situation ändert sich erst durch das Mysterium auf Golgatha, in dem also aus der höchsten Spitze, aus der Trinität heraus, der Christus selber hinabsteigt in diesen Bereich. Sein Licht dort hineinträgt Und damit ändern sich auch natürlich die Verhältnisse in diesem unterirdischen Bereich, und es entsteht dadurch auch eine Kenntnis, die er jetzt vermitteln kann an die Engelscharen, die ihm verbunden sind, also die himmlischen Herrscharen, die mit dem Christus verbunden sind. Seitdem also entsteht ein gewisses Wissen auch über diese unterirdische Welt. Aber man muss dazu sagen, dass die trotzdem nicht vollständig aufgehellt ist, weil sie hat so ihre speziellen Eigenheiten, denn sie besteht im Wesentlichen aus dem, naja, was jeder eigene Mensch als seine Hölle in sich trägt. Man könnte sagen, die Hölle des Erdinneren ist die Summe der Höllen, die jeder einzelne Mensch in sich trägt. Das heißt, die Menge der geistigen oder widergeistigen Impulse, die ein Mensch in sich trägt und in sich verwirklicht. Entweder verwirklicht, indem er äußere Taten aus dem entspringen lässt, aber unter Umständen auch nur, indem er es als geistigen Impuls in sich trägt. Also es muss nicht unbedingt zur äußeren Tat geworden sein. Kann es natürlich sein, aber es ist natürlich insbesondere alles damit verbunden, was unser Karma ausmacht. Also das ganze Karma steckt da drinnen auch. Und das ist mit ein Grund, warum wir und nur wir diese Erde verwandeln können, sodass sie möglichst, wie soll man das modern ausdrücken, rückstandsfrei in die weitere Entwicklung übergehen kann. Weil alles, was wir nicht aufarbeiten, wir als Menschen nicht aufarbeiten werden, das wird einfach herausfallen aus der weiteren Entwicklung, wird einen eigenen Entwicklungsweg gehen. Und das heißt, es ist vom Prinzip her offen, wie die Entwicklung weitergehen wird, erstmalig. Erstmalig ist damit auch im Extremfall die Möglichkeit gegeben, dass die Schöpfung scheitert und dass das, was verwirklicht werden sollte, eben eine Gemeinschaft freier, individueller, geistiger Wesenheiten, dass das nicht gelingt. Weil jetzt ist es so, dass die Freiheit eben einfach besteht nur im Grunde in der Trinität selber, und sie strahlt ihre Impulse durch alles aus, durch das, was halt durch die Kette der Hierarchien nach unten kommt. Und der alte Weg der geistigen Entwicklung, der alte Weg der Einweihung war auch der, dass die Eingeweihten eben diese Impulse aufgenommen haben und verwirklicht haben. Wir stehen aber namentlich jetzt gerade in der Zeit drinnen, wo immer wichtiger das wird, was aus dem einzelnen, individuellen Ich noch dazukommt. Und was wir sozusagen zurückschenken jetzt. Und das sind Impulse, die jetzt nur durch den Menschen hineinkommen können. Das ist also die eine Seite. Die andere Seite ist eben, dass wir aber auch alles das, was passiert ist durch unser Scheitern, indem wir unsere Freiheit missbraucht haben, wenn man so will, oder gescheitert daran sind, sie in einer richtigen Weise einzusetzen. Eine richtige Weise heißt im Grunde nichts anderes, als das, was wir als neue geistige Impulse hineinbringen, dass das sich harmonisch in das Gesamtgefüge der Schöpfung einfügt. Und das heißt, darum heißt es auch schöpferisch, wir müssen ja eigentlich das, was bereits da ist, immer irgendwo so, vielleicht nicht voll bewusst, aber doch gesamt umfassend durch unser Ich durchtragen und vermehrt um etwas Neues der Welt zurückgeben. Aber es muss verbunden sein mit dem Ganzen. Dann ist es ein wirklicher Impuls aus der wirklichen Freiheit heraus. Aber die Gefahr ist eben immer sehr groß, dass sich da der Widersacherimpuls auch hineinmischt. Und die Gefahr ist immer größer geworden, weil es gab eine Zeit in der Vergangenheit, wo trotz allem der Einfluss der Hierarchien, die uns geführt haben, also der regelrecht fortgeschrittenen Hierarchien, noch wesentlich größer in Wahrheit war als die Kräfte der Widersacher. Aber seit der Zeitenwende, seit dem Mysterium von Golgatha, ist es so, dass sich die Hierarchien immer mehr zurückziehen und den Menschen eben in seine Freiheit entlassen. Und nur dann eingreifen, wenn wir es wollen, bewusst wollen. Das ist eine lange Übergangsphase, aber wir sind jetzt in der Phase, wo ziemlich die alte Art, wo die Götter noch von sich heraus geholfen haben, aufhört. Darum sind wir in einer relativ kritischen Phase der Entwicklung drinnen. Kritisch vor allem deswegen, weil natürlich die Widersacher ihrerseits die Freiheit des Menschen nicht achten. Die sagen nicht, na, du bist frei, schau, wir zeigen dir unsere Impulse und da hast die anderen, wähle, sondern sie neigen also sehr stark dazu, uns ihre Impulse sehr schmackhaft zu machen. Das ist ja insofern relativ leicht, weil sie es das immer mit sehr angenehmen Seiten verbinden, die sie uns zeigen zumindest. Verwirklichen tun sie sich dann eh nicht so, aber zumindest eine Zeit lang scheint es so zu laufen. Das ist halt immer das Schlimme. Und vor allem die Schmerzen, die wir erleben, entstehen ja im Grunde immer nur dadurch, dass wir diese negativen Impulse ausscheiden müssen. Das heißt, wenn wir bewusst an uns arbeiten wollen, müssen wir das ganz bewusst letztlich einmal angehen und uns daher ganz bewusst manchmal unangenehmen Dingen aussetzen, weil das Unangenehme entsteht eben daraus, dass wir diese, sei es luziferischen, sei es arimanischen Impulse, wie auch immer, aus unserem Wesen herausreißen. Und das ist sehr, sehr schmerzhaft. Also wir sind mit denen sehr, sehr eng verbunden und sie sorgen schon dafür, dass es uns scheinbar ganz gut geht damit. Also man darf nicht glauben, dass die Widersachermächte die sind, die uns leiden lassen. Eigentlich sind sie es nicht. Die Leiden, die wir daran haben, sind eigentlich der Heilungsprozess. Und dieser Heilungsprozess wurde in der Vergangenheit noch sehr stark eben von den Engelwesenheiten über uns geleitet und wir kommen immer mehr in die Zeit hinein, wo wir diese Leitung selbst übernehmen sollten. Also namentlich gerade die Engelwesenheit, die mit uns also sehr eng verbunden ist, also das, was man unseren Schutzengel oder wie immer nennen kann, die ist ja bislang einmal dafür zuständig, dass sich unser Karma erfüllt, dass wir den richtigen Ausgleich finden für unsere Taten, dass aber auch nicht zu viel Negatives passiert, dass eigentlich nur das passiert, was wir auch gerade bewältigen können. Das ist ja das Geniale des Schicksals eigentlich. Wir können absolut im Grunde, oder konnten zumindest bis jetzt absolut darauf vertrauen, dass das, was uns das Schicksal zumutet, genau das Maß ist, das wir bewältigen können. Nicht mehr, aber auch kein Millimeter weniger. Das ist halt der Punkt, weil das garantiert die uns schnellstmögliche Entwicklung in Wahrheit. Also das heißt, indem wir unsere gesamten Kräfte anspannen. Jetzt gibt es natürlich durch den Einfluss der Widersacher immer Möglichkeiten, das Tempo herunterzufahren irgendwo und manchen karmischen Ausgleich aufzuschieben ein bisschen und hinauszuzögern, auf vielleicht mehrere Inkarnationen zu verteilen, was letztlich aber nur bedeutet, dass irgendwann einmal dann ein großer Brocken sehr intensiv durchlebt werden wird. Also das heißt, es häuft sich immer mehr an, was nicht erledigt ist und es wird ja in zukünftigen Zeiten immer schwerer, Dinge zu erledigen, für die eigentlich jetzt gerade die passende Zeit ist. Und wo dann nicht mehr so sehr die passende Zeit ist, das heißt, wo wir es dann unter schwierigeren Bedingungen die Aufgabe lösen müssen. Aber man kann es ja zeitlang herunterdrücken und die Widersacher sorgen also dafür, dass uns das als wünschenswert erscheint. Aber im Prinzip konnten wir bis jetzt sehr darauf rechnen, dass dieses Maß also genau stimmt. In der Zukunft wird das etwas schwieriger, in der Zukunft wird es nur gehen, wenn wir uns ganz bewusst mit dem Christus verbinden. Mit der Christuskraft verbinden. Die gibt uns eigentlich die Einsicht darin und die Kraft auch dazu, das richtige Maß zu finden, auch dann zu finden, nämlich wenn jetzt nicht mehr die Engelwesenheit für uns diesen Ausgleich, wie soll man sagen, berechnet, herstellt, sondern wo wir selbst dafür verantwortlich sind. Das heißt, wo wir selbst uns sozusagen in unser Schicksal hineinstürzen und sagen, es ist Zeit, diese Aufgabe jetzt zu bewältigen. Ob es wehtut oder nicht wehtut, jetzt, hier, heute ist der Tag, es zu tun. Also das wird sehr viel stärker werden, diese Notwendigkeit, und da ist die Christuskraft eben der große Helfer, die uns den Impuls gibt und auch die notwendige Kraft geben kann, wenn wir es wollen, wenn wir es bewusst suchen. Es wird nicht passieren, wenn wir glauben, na, der Christus wird es schon machen. Das ist zu wenig. Also wir müssen bewusst die Verbindung suchen. Und natürlich die Widersacherkräfte haben alles dazu getan, dass das möglichst den Menschen verschleiert wird. Eigentlich hätte dieser Impuls schon im ganzen 20. Jahrhundert stark herauskommen sollen. Das hängt zusammen damit, mit der Erscheinung des Christus im Ätherischen, von der Rudolf Steiner gesprochen hat, die vermehrt etwa ab 1933 stattfinden sollte. Und wir wissen, was zu der Zeit passiert ist. Also es ist in dieser Zeit ein ganz, ganz finsterer Einschlag in die Menschheit hineingekommen, eben der namentlich nicht nur Europa, sondern im Grunde die ganze Welt in Mitleidenschaft gezogen hat, aber insbesondere Europa als das Herzstück, wo eigentlich diese Entwicklung vorangetrieben werden sollte. Also Mitteleuropa namentlich, aber auch ja die angelsächsischen Völker und die eigentlich eine gemeinsame, ganz starke gemeinsame Aufgabe haben, nach wie vor haben, in Verbindung auch dann mit den slawischen Völkern, was schon ein Vorblick auf die kommende Kulturepoche ist. Aber wir bereiten eigentlich also einen Impuls vor, jetzt in unserer Zeit, der dann künftig diese sogenannte slawische Kulturepoche vorbereiten soll. Und slawische Kulturepoche ist jetzt ein Name dafür, weil es hat im Grunde nichts damit zu tun, dass das nur jetzt im heutigen Russland oder wo stattfinden wird, sondern weil es ist ab heute eigentlich schon alles Weltkultur im Grunde. Also es geht immer ab jetzt nur mehr um die gesamte Menschheit und alles, was heute noch Teilung in einzelne Völker und so weiter ist, ist ein Relikt aus der Vergangenheit. Und jeder Impuls, der sagt, ich muss für dieses Volk besonders was tun, ist ein Impuls aus der Vergangenheit. Und genau der Impuls ist massiv hereingekommen in Mitte des 20. Jahrhunderts. Und nein, eigentlich nicht Mitte des 20. Jahrhunderts, wenn man es genau nimmt, sondern es hat ja schon begonnen, selbst vor dem Ersten Weltkrieg schon. Also es wurde vorbereitet schon Ende des 19. Jahrhunderts oder ja fast ab Mitte des 19. Jahrhunderts vorbereitet. Also diese Impulse, diese Nationalismen, die da entstanden sind, sehr stark und schon verschärft wurden. Da wurden die ganzen Konflikte schon angelegt und aus denen ist dann letztlich eben 1914 der Erste Weltkrieg herausgegangen, und der ist im Grunde in Wahrheit nahtlos in den Zweiten Weltkrieg übergegangen. Und dann gab es noch diese starke Zerstörung eben in den 90er Jahren im Balkangebiet, also wo die südslawischen Völker in eine ganz fürchterliche Situation hineingezogen wurden und damit nämlich auch Gift hineingeworfen wurde, ganz starkes Gift hineingeworfen, natürlich schon lang vorbereitet, aber jetzt ganz stark sich manifestiert hat für die slawischen Völker. Also das heißt, es zielt auf die Vernichtung auch oder die Behinderung dieser nächsten Kulturepoche. Also so weitgehend ist der Impuls. Und da stoßen also sehr wichtige Dinge zusammen, weil ihr wisst vielleicht, also um 1900, Ende 1899, endet das sogenannte Kali-Yuga, das finstere Zeitalter, wo im Prinzip für einen großen Teil der Menschheit, also abgesehen von den Eingeweihten, die bewusst den Zugang suchen, eben der Zugang zum Geistigen verfinstert war. Also wo sozusagen der Einblick in die geistige Welt keine natürliche Tatsache mehr ist. Also das heißt, aus der natürlichen Anlage heraus ist das Hellsehen daher, dass es vorher ganz normal war, ist innerhalb kurzer Zeit mit Einbruch des Kali-Yuga, das war noch vor Beginn der ägyptischen Kulturepoche, kurz vor Beginn der ägyptischen Kulturepoche, in einer dramatischen Weise verschwunden. Dramatisch insofern, weil Rudolf Steiner davon spricht, dass das innerhalb von Wochen passiert ist. Man muss sich das vorstellen, dass sich innerhalb von Wochen der Bewusstseinszustand des größten Teils der Menschheit einfach schlagartig ändert. Es gab zwar zu der Zeit schon ein Bewusstsein, natürlich ein sinnliches Bewusstsein für die Außenwelt, aber es war noch sehr stark durchsetzt eben mit dem Durchschauen können in die geistige Welt und besonders natürlich in der Nacht. Also lebte man praktisch noch voll und ganz in der geistigen Welt und konnte das auch noch sehr stark mit in das Tagesgeschehen mitnehmen. Und das heißt, das Welterleben war ein völlig anderes und dieser Zustand ändert sich innerhalb von Wochen und innerhalb von Wochen so, dass ein nicht unbeträchtlicher Teil der Menschheit das nicht übersteht, diesen Bewusstseinswechsel. Und nämlich es wird erlebt wie eine Art seelisches, naja, Ertrinken könnte man sagen. Man versinkt in einer dunklen Welt und das geistige Licht verschwindet, das wird als ein Art Ertrinken erlebt. Und tatsächlich sind eine ganze Reihe Sintflutsagen auf dieses Ereignis zurückzuführen und gar nicht primär auf den Untergang der Atlantis, sondern auf dieses seelische Erlebnis. Das hat natürlich was zu tun mit dem Untergang der Atlantis und mit den negativen Kräften, die damals schon bereits geschürt wurden. Aber dieses Erlebnis war einfach unheimlich dramatisch und es fängt sofort dann auch die Zeit an, wo, wenn es noch einzelne Menschen gibt, die Erinnerungen haben oder sie eben wecken können, weil doch Eingeweihte noch da sind, die genug Kraft haben, also jetzt durchzukommen. Und jetzt entsteht auch in Wahrheit erst die Zeit, wo ein richtiger geistiger Schulungsweg entsteht, weil er jetzt erst notwendig ist. Also jetzt muss ich schauen, wie kann ich dieses alte Bewusstsein wieder aufwecken? Gibt es einen Weg, das zu tun? Und die Eingeweihten, die großen Eingeweihten, waren die, die diesen Weg gebahnt haben. Daher haben wir also die Mysterien des Altertums, wie wir sie kennen und wie sie teilweise ja auch historisch überliefert sind, zumindest in Umrissen, also wie es sie in Ägypten gab, wie es sie dann in später etwas anderer Form in Griechenland und so weiter gab, das stammt alles aus der Zeit heraus. Und innerhalb kurzer Zeit ist das da, darum ist auch die ägyptische Kultur im Grunde innerhalb kürzester Zeit steht die da. Ich meine, die ganz großen Ereignisse der ägyptischen Kultur passieren ganz am Anfang. Und der Rest ist halt Verfeinerung und Ausziselierung des Ganzen. Aber der große geistige Impuls ist ganz am Anfang da. Und da steckt eben diese ganze Einweihungsweisheit dieser Eingeweihten drinnen. Die stecken das hinein und die wissen, sie müssen jetzt äußere Institutionen schaffen, bis in die Baulichkeiten hinein, die dienen können dazu, den Kontakt zur geistigen Welt nicht ganz zu verlieren. Also die Pyramiden zum Beispiel, das waren sozusagen die Kontaktstellen im Grunde zur geistigen Welt und gedacht dazu, dass eben Einzuweihende, wie eben die Pharaonen oder so, dort drinnen eingeweiht werden. In den Todesschlaf versetzt worden, eigentlich mit einer im Grunde sehr riskanten Methode. Also es geht jetzt nicht mehr, dass im Schlaf einfach normalerweise das erlebt wird, bei Tag schon gar nicht. Im Schlaf aber auch nicht mehr in genügender Klarheit und auch nicht so, dass man genügend mitnehmen kann, sondern man muss eben den Menschen bereits in einen Zustand versetzen, wo er nahe, ganz nahe an den Tod herankommt. Und dann funktioniert das noch irgendwo. Und das geht, naja, bis heran an den hinein, noch etwa in den Anfang der griechisch-lateinischen Zeit, wird aber immer dekadenter. Und einer der letzten Einweihungen, die funktionieren, oder man könnte wahrscheinlich sagen, die letzte überhaupt, die noch funktioniert, ist ja eine ganz merkwürdige. Und da sind wir jetzt wieder beim Christian Rosenkreuz. In Wahrheit, es ist die Einweihung des Lazarus. oder wie es heißt, die Erweckung des Lazarus von den Toten. In Wahrheit handelt es sich aber um einen Einweihungsvorgang, der also noch einerseits ganz den Charakter dieser altägyptischen Einweihung hat. Das heißt, es ist ein Todesschlaf, der normalerweise 3 bis 3,5 Tage dauerte damals, aber vollzogen wurde im Kreise einer Priesterschaft von 12 Priestern, die um den 13. herum sich versammelt haben, die ihn versetzt haben in diesen todesähnlichen Zustand, die ihn begleitet haben während dieser Zeit und die genau den Moment spüren konnten, sozusagen den letzten Moment spüren konnten, wo der Kontakt zur Erdenwelt ganz abreißen würde. Also sie haben versucht, ihn so lange wie möglich in diesem Schwebezustand zu lassen, aber sozusagen eine Stunde länger oder so und er würde wirklich hinübergehen und wäre nicht mehr zurückzuholen. Sie konnten das sehen, weil eben diese Hohepriester eben hellsichtig waren durch ihre Einweihung, die sie durchgemacht haben. Also haben sie diese Hellsichtigkeit wieder entwickelt. Sie konnten also sehen, dass diese Verbindung dann nämlich die zwischen den höheren Wesensgliedern, also das heißt Ätherleib, Astralleib, ich noch sehr weit draußen zu der damaligen Zeit überhaupt noch, dass die Verbindung zum physischen Leib nicht ganz abreißt. Es gibt da die sogenannte Silberschnur, mit der diese höheren Wesensglieder inklusive Ätherleib noch verbunden bleiben mit dem physischen Leib. Also der Hellsichtige erlebt das also als einen Lichtstrang, der also so etwa in der Milzgegend da sich mit dem physischen Körper verbindet, und wenn der reißt, dann ist keine Rückkehr mehr möglich. Also und die haben das genau verfolgt, also wie diese Verbindung immer blasser wird und blasser wird, und dann genau im richtigen Moment holen sie ihn zurück. Also dann können die höheren Wesensglieder wieder einziehen. Und in dem Moment des Hereinkommens, des Aufwachens, man könnte fast sagen, in dem Aufwachtraum, der aber schon halb ins Tagesbewusstsein übergeht, da konnte er schildern die Erlebnisse, die er von drüben mitgenommen hat. Und wobei aber streng darauf geachtet werden musste, das ist ja das Thema dieser ägyptischen Einweihungsszene in den Mysteriendramen, es musste aber streng darauf geachtet werden, dass ich darf nicht dabei sein. Und vor allem das Ego darf nicht dabei sein, das heißt das kleine Ich. Das muss ausgeschaltet werden, und das war also eine der wesentlichen Aufgaben des fortgeschrittensten Eingeweihten in gewisser Weise, nämlich fortgeschrittenst in dem Sinn, und das betrifft den Capesius dann in seiner früheren Inkarnation als Pharao, der da eben diese Aufgabe hat, der am meisten schon im Grunde mit seinem Bewusstsein in der nächsten Kulturepoche lebt. Fortgeschritten heißt, dass es eigentlich weniger Hellsichtigkeit hat als die anderen hohen Priester, weil die nächste Kulturepoche ist sozusagen noch mehr verdunkelt, geht noch mehr nach außen. Aber er hat dafür schon entwickelt die eigenen Verstandeskräfte bis zu einem gewissen Grad. Und das heißt also auch ein Denken, das rechnet mit dem Zustand, wo man nicht mehr hellsichtig ist. Und er sieht, dass dieser Zustand kommt, und er sieht, dass dann auch das Ego wichtig wird. Nicht nur das höhere Ich, sondern eben auch das Ego. Weil im Grunde die griechische, lateinische, namentlich die lateinische Seite der Kulturepoche ist ganz vom Ego geprägt. Die römische Kultur ist die Kultur des Ego schlechthin. Da geht es um nichts anderes, als das Ego muss stark werden. Das Ego muss sich in die Welt steigern, und je mehr es sich aufblähen kann, umso besser. Und das ist ihre Kulturaufgabe gewesen einfach. Und das ahnte also schon dieser Pharao schon voraus irgendwo, dass diese Kulturepoche aufdämmert. Das heißt, das ist aber auch die Kulturepoche, wo diese alte Orte Einweihung überhaupt nicht mehr funktionieren wird. Weil es wird auch nicht mehr möglich sein, diese diesen Einweihungsschlaf so, diesen Todesendlichen so zu steuern, dass man den wirklich wieder zurückholen kann. Entweder man ist so vorsichtig, dass man ihn zwar zurückholen kann, aber er nichts Nennenswertes mitnehmen kann aus der geistigen Welt. Oder wenn ich so weit ihn hinaussteigen lasse, dass er wirklich an die Grenze des Todes kommt, weil nämlich nur dann kommt es herein. Das ist der Punkt, also dass man bis an diese Grenze geht, wo es fast schon hinübergeht. Weil sonst sind einfach zu wenig klare Einblicke da. Und das heißt, das wird nicht mehr funktionieren, und das hat sich ja dann auch herausgestellt. Es sind viele Einweihungen dann schiefgegangen und viele schiefgegangen, entweder eben, dass nichts Gescheites hereingekommen ist, sondern nur Dinge, die vom Ego gefärbt waren, oder dass der Einzuweihende nicht mehr aufgewacht ist. Dann ist er halt in die große Einweihung gegangen, aber konnte hier jedenfalls nichts mehr berichten davon. Und die letzte Einweihung dieser Art, die funktioniert, ist diese Einweihung des Lazarus. Und die aber jetzt insofern anders funktioniert als die ägyptische, weil er erstens nicht die 12 Priester um sich hat in dem Sinn. Es gibt zwar den Kreis der 12 Apostel, die um den Christus versammelt sind, aber die sind in dem Sinn nicht anwesend. Der Lazarus gehört zunächst einmal nicht direkt zu diesen 12 Aposteln dazu. Er ist abseits davon. Und er wird nicht jetzt durch irgendeine kultische Handlung oder so in diesen todesendlichen Zustand versetzt, sondern er verfällt selbst in diesen Zustand. Indem er sich so stark also mit dem Christus im Grunde verbindet durch sein Bewusstsein, verfällt er in diesen Zustand selber, in diesen todesendlichen Zustand. Und er wisst ja, dass man dann dem Christus berichtet, dass der Lazarus gestorben sei. Und was tut der Christus? Man sollte jetzt meinen, jetzt gleich macht er sich auf den Weg, und um den aufzuerwecken. Nein, er tut es nicht. Er wartet. Er wartet, und erst am vierten Tag geht er hin, wo eigentlich fast schon die Grenze überschritten ist. Weil vierter Tag heißt, also da ist man so über die 3,5 Tage wirklich ganz, ganz an die äußerste Grenze gegangen. Und dann erst erfolgt durch den Christus selbst diese Erweckung. Mit diesem Wort, dem Lazarus, komm heraus. Das heißt, er wird eingeweiht in dem Fall nicht durch irgendeinen Hohepriester, sondern durch den Christus selbst. Er wird herausgeholt aus dem Effekt, und das nimmt er mit. Und dieser Lazarus, ihr wisst, bei dieser Einweihung spielt sich noch etwas ganz Besonderes ab. Wir haben das in den vorigen Vorträgen also ausführlicher besprochen. Während dieser Einweihung findet auch eine ganz große Verbindung statt zwischen der Individualität dieses Lazarus und der Individualität von Johannes dem Täufer, der relativ kurz vorher ja enthauptet wurde. Johannes der Täufer, eine ganz typische Seele oder Individualität aus der Abelströmung, während der Lazarus der Kainsströmung angehört. Und jetzt verbinden sich diese beiden Individualitäten ganz stark. Wir haben auch davon und zwar so, dass man kann sagen, bei diesem, darauf hat ja Rudolf Steiner hingewiesen, noch, er hat ja nur einmal über diese Tatsache irgendwo gesprochen oder sie angedeutet im Grunde. Angedeutet nämlich in dieser letzten Ansprache, die er gehalten hat. Dann ist er ja aufs Krankenlager gekommen, wo er gesprochen hat über die verschiedenen Inkarnationen Johannes des Täufers. Also da ist eben der Elias, der Prophet Elias, dann kommt eben Johannes der Täufer, und dann kommt der Maler Raphael und der Dichter Novalis. Das ist eine Reinkarnationsfolge, die er sehr oft angesprochen hat, Rudolf Steiner, und eben auch in dieser letzten Ansprache. Und da plötzlich spricht er von Johannes dem Evangelisten, nicht von Johannes dem Täufer. Was natürlich die Zuhörerschaft damals ziemlich irritiert hat und manche haben gemeint, naja, da hat er sich versprochen oder irgend sowas. Und eigentlich steckt eben dahinter das große Geheimnis, dass mit der Einweihung des Lazarus diese innige Verbindung zwischen der Individualität Johannes des Täufers und Johannes Lazarus, jetzt habe ich schon Johannes vorweggenommen, weil seit diesem Moment trägt er den Einweihungsnamen Johannes. Eben weil diese Verbindung mit dem Johannes, dem Täufer, da ist. Und der Lazarus hatte seine Wesensglieder bis zur Verstandesseele hinauf entwickelt, wie es seiner Zeit entspricht, weil Zeitenwende ist eben die griechisch-lateinische Zeit, das ist das Verstandesseelenzeitalter. Und Johannes, der Täufer, bringt alle Wesensglieder mit, die darüber stehen. Wie es in gewisser Weise jeder Tote hat, nicht wahr? Der Tote hat Wesensglieder, die sowas sind wie Geist selbst, Lebensgeist, Geistesmensch, zwar in einer besonderen Form, weil sie ja noch nicht ganz eigenständig entwickelt sind, aber doch so etwas Ähnliches hat, so dass man sagen kann, dieser eingeweihte Lazarus Johannes ist das Musterbild einer Individualität, die sozusagen von der Erde bis zum Himmel hinauf erreicht, also die alles umfasst, was dem Menschen erreichbar ist in gewisser Weise. Aber eben nur durch diese Verbindung mit dem Johannes, dem Täufer, in dem diese beiden zusammenwirken. Und wir sagten in den Vorträgen vor Weihnachten, also schon längere Zeit, öfter habe ich das erwähnt, dass das auch ein Musterbild aber wird für die Zukunft, dass das immer stärker wird, diese Verbindung einer Individualität hier unten mit einer Individualität, die drüben ist, die hinübergegangen ist. Dass die Selbstverständlichkeit die sein wird, dass dadurch der Mensch, der unten ist, durch den, mit dem er verbunden ist, ganz auch in der sogenannten jenseitigen Welt lebt, so wie der, der oben ist, in der Erdenwelt lebt durch ihn. Sie teilen in gewisser Weise ihr Bewusstsein. Das ist der Punkt. Das heißt, das, was dem letztlich unten bewusst ist, ist auch dem oben bewusst und umgekehrt. Das ist ein Musterbild für die Zukunft, ich meine für die fernere Zukunft, für die meisten von uns. Aber darum ist es so wichtig, so unendlich wichtig, die Verbindung mit den Toten zu pflegen. Und das wird so weit gehen, dass dann, wenn das bei einer größeren Zahl von Menschen vorhanden ist, dann ist die Grenze zwischen diesseits und jenseits, die eigentlich eine nicht in der Realität vorhandene ist, sondern die nur durch unser Bewusstsein, so wie wir es heute haben, bewirkt ist. Das ist keine Grenze, die es in der Welt eigentlich gibt, sozusagen. Das ist unsere Grenze, die wir jetzt erleben, weil da halt die Mauer vor unserer Nase ist, aber das ist eine Mauer, die wir in unserem Bewusstsein, durch die Art unseres Bewusstseins aufrichten, die in der Wirklichkeit nicht besteht. Also das heißt, in der Wirklichkeit gibt es nicht Diesseits und Jenseits. Da, wo wir sind, ist genauso die geistige Welt. Und das heißt, wenn dieses Bewusstsein einmal entstehen wird in der Zukunft, dann ist diese Grenze weg. Dann leben wir hüben wie drüben sozusagen. Und es gibt kein Hüben wie drüben, sondern es ist eine Welt, in der wir leben und die unserem Bewusstsein zugänglich ist. Und den Vorgriff darauf hat eben dieser Lazarus Johannes gemacht, dieser ganz besondere Eingeweihte, der dadurch dann der Apostel Johannes wird, für den der Johannes Zebedäus, der einer der 12 Apostel ist, eigentlich zunächst einmal, wie soll man sagen, der Platzhalter war. Es gibt nämlich in Wahrheit 3 Johannese. So kompliziert ist die Geschichte. Es gibt einen Apostel Johannes, von dem gesagt wird, dass er der Bruder des Jakobus ist. Das sind die 2 Zebedäus-Söhne, die 2 Söhne des Zebedäus, der Johannes und der Jakobus. Der ist zunächst im Kreis der 12 drinnen. Dessen Platz übernimmt aber jetzt der eingeweihte Lazarus Johannes, der verbunden ist mit Johannes dem Täufer. Diese 3 Johannese spielen also zur Zeitenwende eine große Rolle. Das ist natürlich eine unheimlich komplizierte Geschichte, darf uns aber nicht wundern, weil es auch was ganz Einzigartiges ist natürlich. Und damit eben auch dieser Lazarus Johannes natürlich ein ganz besonderer Eingeweihter ist. Und von Rudolf Steiner erfahren wir ja dann, dass dieser Lazarus Johannes später unter anderem wieder geboren wird als Christian Rosenkreuz. Das ist der Christian Rosenkreuz. Der steckt dahinter. Und diese Individualität hat eine Inkarnation, auch das haben wir sehr ausführlich besprochen, zur Zeit Karls des Großen etwa, also so im 8. Jahrhundert, etwas früher, das in Zusammenhang steht mit der Sage von Flora und Blanche Flur, die der Sage nach die Großeltern Karls des Großen waren, was scheinbar äußerlich historisch nicht stimmt. Es geht auch nicht darum, dass diese Sage eben einfach eine historische Erzählung sein will, aber sie gibt ein Bild mit diesen beiden Figuren, Flora und Blanche Flur. Die Blanche Flur ist die Seele, die ganz drüben lebt, und der Flor ist der, der eigentlich auf der Erde steht, also die rote Rose und die weiße Lilie, wenn man so will. Die Rosen kommen da auch schon ins Spiel. Also es geht darum, dass da wieder zwei Menschen eigentlich verbunden sind, wo eine ganz stark mit ihrem Bewusstsein drüben ist und die andere unten, wobei beide jetzt auf Erden leben. Das ist der Unterschied. Also in der Sage leben beide auf Erden. Es ist ja so, dass die Blanche Flur ja stammt, es ist also christlicher Abstammung und sie wird geraubt von einem sarazenischen Herrscher, das heißt eigentlich nicht sie, sondern ihre Mutter, und er schenkt ihre Mutter sozusagen als Sklavin, als Dienerin an seine Gattin, an seine Königin, also an seine Lieblingsgattin, wenn man so will. Und die zwei verstehen sich sehr gut und die beiden gebären zur gleichen Zeit ein Kind, weil die Sklavin ist noch schwanger von ihrem Gatten, sie war also verheiratet, der beim Kampf gefallen ist. Und das Wunderbare ist, dass also die beiden Kinder, also der Königin und eben dieser Mutter der Blanche Flur, dass die zur gleichen Stunde geboren werden, am gleichen Tag zur gleichen Stunde geboren werden und sich von der Wiege an einfach so nahe sind, dass sie im Grunde nicht voneinander lassen können. Und nur irgendwann später findet der König, also dass er irgendwie, also dieser Herrscher, dieser sarazenische, heidnische Herrscher, findet, dass das irgendwie eine unziemliche Beziehung ist, weil er eigentlich den Sohn, den Flor, mit einer entsprechenden Königstochter vermählen will. Und daher versucht er also diese Blanche Flur dann loszuwerden. Er will es eigentlich zunächst umbringen. Das ist halt die einfachste Lösung und die damals übliche Lösung, aber die Königin hält ihn davon ab und die Blanche Flur wird schließlich verkauft irgendwo in den Orient hin, nach Bagdad. Und man täuscht dem Flor nur vor, sie sei an einer Krankheit gestorben. Und der kommt aber dann schließlich darauf und macht sich halt auf den Weg, sie zu retten. Und das gelingt schließlich auch. Also sie ist mittlerweile dort in den Harem des Admirals, wie es so schön heißt, von Bagdad verkauft worden. Und nach vielen Verwicklungen also gelingt es dem Flor, sie frei zu bekommen. Und nicht nur sie frei zu bekommen, sondern sogar diesen Admiral dazu zu bringen, dass er sie freiwillig also ziehen lässt. Weil eben alle so innerlichst betroffen sind von der Liebe, die die beiden zueinander haben. Also das heißt, da wird diese Verbindung der beiden Seelen auf die Erde wirklich heruntergetragen. Das ist also der nächste Punkt, der da wichtig ist. Das ist die Zwischeninkarnation und dann folgt die Inkarnation eben Mitte des 13. Jahrhunderts, um 1250 herum, wo jetzt diese Individualität, die Lazarus Johannes war, die dieser Flor war eigentlich, also es geht um die Individualität, die als Flor geschildert wird in der Sage, die jetzt bereits dann in Mitte des 13. Jahrhunderts den Namen Christian Rosenkreuz trägt. Allerdings nicht äußerlich, Es ist überhaupt ein sehr zurückgezogenes Leben, weil er lebt also von Kindheit an im Kreise dieser 12 Eingeweihten, die ziehen ihn auf, fernab der Welt. Er ist jetzt ein sehr zartes Kind, ein sehr zarter Knabe, kränklich bis zu einem gewissen Grad, er wird auch nicht sehr alt in diesem Zustand, das ist aber wichtige Voraussetzung dafür, dass er bis in seinen physischen Leib hinein ganz stark beeinflussbar bleibt. Weil es versammeln sich eben jetzt diese 12 um ihn herum und strömen ihm die ganze Weisheit der Atlantis zu, das sind die 7 atlantischen Eingeweihten, dann folgen die 4 nachatlantischen Eingeweihten, also der urindischen Zeit, das sind eigentlich die 7 Rishis, die wären das eigentlich, das sind aber die 7 atlantischen Eingeweihten, das heißt, die treten hier extra auf, daher muss offensichtlich für diese indische Zeit ein anderer Eingeweihter eintreten, der aber nicht näher genannt ist. Und dann halt für die urpersische Zeit jemand, nicht notwendigerweise muss das der Zarathustra selber sein, aber jemand, der stark also mit der Zarathustra-Strömung also aus der urpersischen Zeit verbunden ist. Dann ein Eingeweihter, der mit der ägyptischen Epoche sehr stark verbunden ist, das ist in Wahrheit jene Individualität, die mit Manes zu tun hat, muss aber auch nicht hier jetzt genau er selber gewesen sein, sondern aber jemand aus dieser Strömung. Dann ein Eingeweihter für die griechisch-lateinische Zeit und einer, weil jetzt haben wir 7 und 4, 11 mittlerweile, ein Zwölfter noch, der bereits einen Vorgriff macht auf die kurz vor der Tür stehende 5. Kulturepoche, in der wir jetzt noch drinnen sind. Das heißt, das ist der am stärksten jetzt bereits in den, man könnte fast sagen, modernen Intellekt hineingeht. Also Bewusstseins-Seelenzeitalter, das ist mehr als Verstandes-Seelenzeitalter. Nicht weil Verstandes-Seelenzeitalter hat trotzdem immer noch irgendwelche Reste vom geistigen Wahrnehmen drin. Also Verstandes-Seele ist nicht dasselbe wie unser moderner Intellekt. Er wird nur durch die ganze 4. Kulturepoche, also diese griechisch-lateinische Zeit, so hingebracht, dass er am Ende, das heißt Ende ist der Übergang dann ins 14., 15. Jahrhundert hinein, dann ist dieses Denken der Verstandesseelenzeit, auch dieses namentlich lateinische Denken, dann erst so weit, dass es tot ist, vollkommen tot ist. Und zwar stirbt es wo? In der Theologie. In Wahrheit im theologischen Denken. Einer der letzten, der noch wirklich dieses, man könnte sagen, na, keine Hellsichtigkeit mehr, aber der seine Gedanken wirklich aus dem Geistigen noch bis zu einem gewissen Grad schöpfen kann, der zumindest die wirklichen Gedanken, die in den Dingen drinnen stecken, also sozusagen die Idee, die in einer Pflanze lebt, die Idee, die in einem Tier lebt, die Ideen, die in der Natur wirksam sind, noch aufnehmen kann und das heißt in seinen Gedanken fassen kann. Einer der letzten war der Thomas von Aquin. Und während dieser Zeit gab es schon welche, bei denen der Intellekt ganz abgestorben war, die also die Ideen der Realität sozusagen, das heißt die Realität namentlich der ätherischen Kräfte, die dahinter stecken, nicht mehr wahrnehmen konnten. Das sind dann die sogenannten Nominalisten geworden sind. Während der Thomas von Aquin nennt man damals also die Ideenrealisten. Also die wissen noch, die Ideen sind nicht bloß etwas, was wir uns ausdenken, ein Konzept, das wir uns machen, sondern das ist eine Realität, die in den Dingen drinnen ist. Und meine Verstandestätigkeit besteht darin, diese Ideen aus den Dingen herauszuheben. Er kann sie zum Beispiel nicht mehr im rein geistigen Zustand direkt wahrnehmen. Aber er kann sich mit den Sinnen die Dinge anschauen und dann tauchen die Ideen auf, die aber nicht er sich jetzt ausdenkt, sondern die er heraushebt aus den Dingen. Da ist der Thomas von Aquin einer der Letzten, der das kann. Man sieht aber auch die große Schwierigkeit, die sie dann haben, mit den rein geistigen Ideen fertig zu werden. Da brauchen sie die Offenbarung. Das kann ich nämlich nur bei den Naturdingen, die bei mir vor mir sinnlich habe, aus denen kann ich noch durch meine geistige Tätigkeit die Ideen herausheben und wahrnehmen. Aus dem, was vollkommen übersinnlich sozusagen ist, kann ich nur mehr die Offenbarung hernehmen, die durch die Bibel letztlich überliefert ist, und kann versuchen, daraus die Ideen herauszulesen. Und in Wahrheit ist das schon wesentlich unsicherer als das, was ich aus den Dingen heraushebe. Daher kommt da die Theologie immer mehr in Unsicherheiten hinein, selbst schon beim Thomas von Aquin, selbst bei ihm schon. Und bei denen, die danach sind, dann erst recht. Weil dann ist kurz darauf, ist der Intellekt eigentlich da, und der Intellekt ist der, der nicht einmal mehr die Ideen in den Dingen sehen kann, sondern der nur mehr spürt, ich denke mir, das müsste so oder so sein, ich interpretiere die Dinge nach meinen Erfahrungen, nach dem, was ich gelernt habe und so weiter. Und damit ist alles Geistige draußen, weil es kommt keine Inspiration mehr herein im Grunde. Ich meine, auch wenn dann im 19. Jahrhundert noch versucht wird, das Dogma von der Unfehlbarkeit des Papstes festzuschreiben, was heißt, also wenn der Papst ex cathedra spricht, dann spricht er aus der Inspiration heraus. Das heißt, da hätte er die unmittelbare Eingebung, hat er natürlich nicht wirklich. Das ist der Punkt. Also hat er wirklich nicht, kann er machen, was er will, weil er gefangen ist in der ganzen Institution. Und die Institution Kirche, namentlich ab dem Zeitalter ganz besonders stark, ich meine, es hat schon viel früher begonnen, der erste Impuls hat schon begonnen, als die konstantinische Wende sozusagen da war, das heißt, es ist Staatskirche wurde, das Christentum, da hat schon begonnen, aber es ist noch ein weiter Weg, aber spätestens mit Beginn der Neuzeit ist es ganz aus. Und da passieren ja überhaupt die grauslichsten Dinge dann. Also die ganzen Hexenverfolgungen und die Verbrennungen und die Inquisition, das sind alles Erfindungen, die im Grunde an der Schwelle zur Neuzeit passieren. Braucht man nicht sagen, das ist das Mittelalter, das Finstere. Das ist schon eigentlich das Finster, die finstere Neuzeit, die sich da spiegelt. Also das Mittelalter war teilweise noch sehr, sehr licht. Also, wenn man etwa denkt, Zeit Karls des Großen oder so, wenn man denkt an den Johannes Gottes Origena zum Beispiel, da ist noch Wahrnehmung durchaus drinnen von Ideen, die im Übersinnlichen da sind. Nicht bloß die in den Dingen drinnen sind, sondern die im Übersinnlichen sind. Die nimmt er durchaus noch wahr. Und daher kann er die Engellehre, die dieser Dionysios von Areopagita, ich will nicht sagen, niedergeschrieben hat, weil selber hat er es gar nicht niedergeschrieben, sondern es wurde über viele Jahrhunderte mündlich tradiert. Daher spricht man äußerlich in der Wissenschaft vom sogenannten Pseudo-Dionysius, weil das erst im 6. Jahrhundert irgendwo festgehalten wurde und vorher nie schriftlich festgehalten wurde, weil es eigentlich nur von Eingeweihter zu Eingeweihten weitergegeben wurde. Aber der Ausgang gab es, wie uns Rudolf Steiner ja sagt, tatsächlich diesen Dionysios Areopagita, der ein unmittelbarer Schüler des Paulus war. Aber diese Impulse konnte zum Beispiel also im 9. Jahrhundert dieser Johannes Gottes Areogena noch wirklich aus eigener Wahrnehmung bestätigen. Der erlebt noch die Engelhierarchien bis zu einem gewissen Grad. Er erlebt sie in Gedankenform, er erlebt sie nicht hellsichtig im eigentlichen Sinn, aber er erlebt sie in Form inspirierter Gedanken. Und er sagt so was ganz Merkwürdiges eigentlich über den Engel. Der Engel existiert dadurch, dass ich ihn denke. Ich existiere, weil mich der Engel denkt. Ganz große Merkwürdigkeit. Ich will das jetzt gar nicht weiter erläutern, weil sonst kommen wir ganz von unserem Thema ab. Er meint damit nicht das, was wir heute meinen würden, naja, die Engel, das haben wir uns ausgedacht. Das meint er überhaupt nicht.
Wer war das?
Johannes Gotus Erigena. Also der ist aufgewachsen in Irland eigentlich, hat diesen, bringt diesen irischen Impuls mit, war noch vertraut also mit der griechischen Sprache, was damals wenige waren, hat dadurch auch viele Werke Platons übersetzt, war ausgesprochener Platoniker, hatte eben wirklich noch sowas wie eine Ideenschau, also das, was der Platon hatte noch, also er konnte Ideen noch als Realität erleben und genau unterscheiden, also ist das jetzt was, was ich immer ausgedacht habe, oder ist das eine Idee, die ich durch Inspiration wahrnehme. Das konnte er sehr genau spüren. Ich meine, er tut sich da manchmal schwer, sogar das in logische Formulierungen hineinzubringen. Das heißt, es für den nicht wahrnehmenden Verstand klar zu machen, aber er ringt darum, genau um das ringt er. Also das hereinzuholen. Also das gab es noch. Also das heißt, das sind ganz, ganz lichte Momente. Das ist also kurz nach der Zeit, wo dieses relativ kurz, vielleicht so knapp ein Jahrhundert danach, nachdem diese Sage von Florian Blanchefleur spielt zum Beispiel, also da leben diese Impulse noch. Und, aber jetzt, Zeitalter Mitte 13. Jahrhundert, wo also diese Inkarnation des Christian Rosenkreuz in der Verborgenheit in gewisser Weise da ist, im Kreis dieser 12 Eingeweihten, da bricht jetzt eben im Jahre 1250 auch eine ganz radikale Finsternis, selbst über die Eingeweihten herein. Also es ist sowieso schon so, dass Naturhellsehen nur mehr sehr wenig vorhanden ist. Also es gab ja trotz allem auch während des Kali-Yuga da und dort durch Naturanlage gewisse Hellsichtigkeit, aber nur für sehr niedere Bereiche. Also niedere Bereiche heißt im Wesentlichen für die Bereiche der Elementarwesen. Nieder meine ich jetzt nicht im abwertenden Sinn, sondern halt das hängt mit den geistigen Erdenkräften zusammen, aber nicht unmittelbar mit den kosmischen Kräften. Natürlich stehen die Elementarwesen unter dem Einfluss der kosmischen Wesenheiten, der Hierarchien, die mit dem ganzen Kosmos zu tun haben, aber die kann man eben nicht mehr, zu der Zeit nicht mehr wirklich unmittelbar wahrnehmen, sondern höchstens, wie sich das widerspiegelt im Reich der Elementarwesen, im Wesentlichen. Alles, was darüber hinausgeht, erfordert also bewusste Einweihung. Vielleicht auch unbewusste Einweihung kann manchmal durchs Schicksal passieren, wenn jemand durch frühere Inkarnationen vorbereitet ist. Also es kann schon sein, dass jemand in einem früheren Erdenleben Eingeweihter war und jetzt im nächsten Leben durch irgendeine Schicksalssituation dieser Impuls wieder aufwacht. Das kann schon sein, also ohne dass er jetzt einen gezielten Schulungsweg geht, sondern den ist er eben in einer früheren Inkarnation gegangen. Das kann schon sein. Aber eben diese naturbedingte Anlage, die eigentlich durch die physisch-ätherischen Kräfte bedingt ist, die ist beschränkt, wenn überhaupt vorhanden, auf die Welt der Elementarwesen. Ja, jetzt also diese Finsternis eben um 1250 erfasst jetzt für eine kurze Zeit, vermutlich eine Zeit auch von Wochen und Monaten maximal, also genau schildert es Rudolf Steiner nicht, das ist eine kurze Zeit, wo selbst die höchsten Eingeweihten nicht hineinschauen können in die geistige Welt, also wo die Hellsichtigkeit für alle Menschen weg ist. Den meisten fällt es gar nicht mehr auf, weil es die meisten eh nicht mehr bewusst haben. Aber den Eingeweihten fällt es natürlich sehr stark auf, weil sie während dieser Zeit also nicht den Einblick haben. Und genau in diese Zeit, mit Sicherheit, obwohl es Rudolf Steiner nicht absolut klar deutlich ausspricht, aber es ist mit Sicherheit so, in diese Zeit fällt die eigentliche Einweihung des Christian Rosenkreuz in der damaligen Inkarnation. Das heißt, das, was ihm diese 12 Eingeweihten an Wissen vermitteln sie ihm, naja, man könnte sagen, aus der Erinnerung. Sie können nicht also etwas vermitteln aus dem, dass sie sagen, in dem Moment, wo ich das ausspreche, schaue ich diese Welt, sondern Ich kann nur das vermitteln, was ich in mein Erdenleben, in mein Erdenbewusstsein heruntergetragen habe. Ist ja sehr, sehr schwierig. Also eigentlich kann man es ja gar nicht wirklich, weil es wird verändert dadurch. Also eine Imagination schon allein, die ich erlebe, in dem Moment, wo ich sie nur in Worte, ja selbst wo ich sie nur in Gedanken fasse, ist sie schon nicht mehr die Imagination, wie sie unmittelbar erlebt wird. Ich kann sie in irdischen Worten, nicht einmal in irdischen Gedanken eigentlich eins zu eins fassen. Nicht einmal für mich selber. Und trotzdem ist es der Prozess, der notwendig ist, um sie herunterzuholen. Ich meine, Rudolf Steiner, alles, was wir finden in seinen Worten, in seinen Schriften, ist so hereingeholt. Daher dürfen wir aber auch niemals glauben, selbst bei den imaginativsten Schilderungen. Es sind ja bei den Vorträgen und Schriften, es ist ja sehr unterschiedlich. Manches ist sehr, sehr, man könnte sagen, verstandesmäßig, logisch geschrieben, sehr nüchtern gehalten eigentlich. Manches ist wieder sehr, wir würden sagen, imaginativ in Bildern gehalten, sind geradezu Imaginationen, oder die Jahreszeiten festen Imaginationen und so weiter. Aber wir würden uns täuschen, wenn wir sagen, so wie es da geschildert ist, aha, ich kann mir die Imagination vorstellen. Es ist nicht die Imagination selbst, sondern es ist der Schatten der Imagination. Und die Worte sind aber so gesetzt, dass wenn man entsprechend vorbereitet ist, können sie, ja, wie soll ich sagen, der Wegweiser sein, selber hinzufinden zur Imagination. Und erst wenn ich die erlebe, bin ich drinnen. Die ganzen Mysteriendramen sind so geschrieben. Der Text, der da steht, ist, naja, wie könnte man es mit der Geografie vergleichen? Man könnte sagen, es ist die Landkarte, aber es ist nicht die Landschaft selber. Da kann ich mit dem Finger auf der Landkarte herumfahren, deswegen bin ich aber noch lange nicht dort. Sondern es ist nur, sie zeigt mir nur den Weg dorthin. Und erst das, was an während des Spiels, während des Lesens, wie auch immer, in Momenten vielleicht anfangs als Inspiration hereinkommt, das ist es, um was es eigentlich geht. Dort muss man hinkommen. Das ist mit der Grund, warum ich so mich ganz sträube, irgendeiner Aufführungstradition zu folgen. Weil das ist nur das Tote und das ist nicht einmal das wirklich Authentische. Das kehrt weg. Ehrlich ist nur das, was hereinkommt, indem ich sage, das ist der Wegweiser. Wenn ich es oft genug mache, ist das bereits ein geistiger Schulungsweg, indem ich mit dem Text arbeite. Das hat also den Charakter eines Schulungsweges. Und unter Garantie, wenn man da dranbleibt, kommt. Ob man es jetzt bewusst, ganz bewusst mitkriegt oder nicht, kommt was herein. Und verleiht den Worten, dem Ausdruck zunächst einmal eine gewisse Färbung, gefühlsmäßige Färbung, vom Klang der Stimme eine gewisse Färbung, in der liegt die Imagination drinnen. In der Art, wie ich ein Wort zum Beispiel ausspreche. Welchen Gefühlsunterton ich dem gebe, aber nur dann, wenn ich mir ja nicht vorher vom Kopf ausgedacht habe, ich müsste die Szene so oder so spielen, dann ist der Deckel drauf, dann ist zu. Dann habe ich es nur mit meinen nominalistischen Konzepten zu tun. Daher kehrt es namentlich also bei Stücken, die ins Geistige hineingehen, völlig weg. Da kann ich nur sagen, der Wegweiser ist da, ich nehme das auf. Und ich mache es so oft, immer wieder, bis da, dort einmal was hereinkommt. Egal wie wenig es ist. Auf das kommt es nicht an, wie viel es ist. Ob wir das in der Inkarnation alles ausschöpfen, das sicher nicht. Es werden andere kommen, wo wir es vielleicht mehr ausschöpfen können oder auch anhand von anderen Texten, wie auch immer. Das heißt ja nicht, dass das die Endstation ist. Ist ja so typisch eigentlich, dass das unvollendet geblieben ist. Das ist ja richtig so. Stellt euch vor, die wären fertig. Jetzt weiß ich nicht, 7 oder 12, es gibt ja unterschiedliche Meinungen, wie viel sie hätten sein können. Die wären alle bumm fertig. Aus. Ende der Entwicklung. Es wäre alles da sozusagen. Nichts, alles da. Im Grunde ist alles völlig offen am Ende. Also das heißt, es kann nur dienen als Art Antenne, um empfänglich zu werden für das, was selber hereinkommt an diesem geistigen Impuls. Also aus diesem geistigen Impuls der Michaelsströmung, dem das Anthroposophische angehört, dass die Geistigkeit unserer Zeit eigentlich ist. Dieser Michaelsimpuls kommt letztlich herein. Und davon kommt was herein, wenn man sie nicht künstlich sperrt. Und daher gehört alles raus, was irgendwer verstandesmäßig dann gebastelt hat. Selbst der Steiner war immer überrascht darüber, was reinkommt und was er niederschreibt. Er hat es vorher nicht gewusst und war überrascht, was reinkommt. Und so überrascht muss man selber sein bei dem, was beim Spielen rauskommt. Dann werde ich dem Geist der Sache gerecht. Dann macht es einen Sinn, ansonsten tue ich einen Text erzählen und tue meine Sachen rein. Und dann bin ich im Grunde bei einer modernen Regiearbeit. Das sagt der Regisseur, mich interessiert das Stück eigentlich nicht, aber ich habe die Idee, ich habe die Idee und die Idee. Weil ich interpretiere das Stück so. Das hat keinen Platz drinnen. Und das heißt natürlich, den Mut zu haben, darauf zu warten, was reinkommt. Und man wird nicht glauben dürfen, dass das jetzt ununterbrochen reinkommt. Manchmal kommt ein bisschen was rein, manchmal ein bisschen mehr, ein bisschen weniger. Und vor allem, man wird es am Anfang nicht voll bewusst mitkriegen. Man wird es vielleicht einmal im Rückblick mitkriegen. Und wenn man vergleicht, wie es vorher war und wie es nach 20 Aufführungen vielleicht ist, oder nachdem ich es 20 Mal gelesen habe, oder wie auch immer. Aber da gehört eigentlich alles raus, sich mit dem Verstand damit zu beschäftigen. Das gehört raus. Ich meine, der Steiner hat ja ein paar Vorträge hat er ja gehalten über die Mysterien, Dramen, aber im Grunde in Wahrheit auch unwillig. Weil die Leute halt sagen, na, was bedeutet das jetzt? Eigentlich ist das schon sofort das Unkünstlerische. Man sagt, na, was bedeuten die Seelenschwestern? Sicher, sie haben was mit den Seelenkräften zu tun, also die drei viele Astrid und Luna. Aber eigentlich es so fest zu nageln und zu sagen, na, die eine ist die Bewusstseinsseele, die andere die Verstandesseele und die dritte die Empfindungsseele, ist schon nicht falsch, aber jedenfalls nicht die volle Wahrheit. Und das reicht nicht. Und das reicht nicht. Und indem ich mich nur auf das darauf stürze und schon nur mehr gleich das sehe, enge ich mich schon wieder komplett ein. Und das, also man muss eigentlich jedes Mal, egal wie viel ich schon erlebt habe oder erfahren habe daran, wieder sagen, eigentlich ich weiß gar nichts. Hoffentlich werde ich heute wieder was reinkriegen. Und das, was ich gestern gewusst habe oder gestern erlebt habe bei der Vorstellung gestern, hilft mir morgen gar nichts. Das ist die Inspiration, sagen wir mal, die Inspiration, weil aufs Bild wird, das muss man sehen, Bild wird es eher für den Zuschauer dann, kommt dort und sie kommt sicher nicht genau gleich wie am Vortag, weil es immer nur ein Splitter davon ist. Man kann gar nicht den Gesamtumfang jemals in einem Moment hereinholen. Das ist unmöglich. Das ist unmöglich, das ist so unendlich reich. Und darum hat der Steiner ja auch völlig recht, eigentlich hätte er keine Vorträge mehr halten müssen. Es ist alles drinnen, nämlich nicht in dem Text, der drinnen steht, sondern es ist der Schlüssel, der das Tor öffnet, dass das alles hereinkommen kann. Auch Dinge, die nominell überhaupt nicht drinstehen, zum Beispiel Entwicklung alter Saturn, alte Sonne, alter Mond, Erde, steht da irgendwo was drinnen? Ist das erwähnt überhaupt in den Mysteriendramen? Eigentlich nicht, weil die Saturnsphäre, das ist eigentlich die jetzige Saturnsphäre. Sicher, wir wissen irgendwie, welche Zusammenhänge gibt es da, aber aus dem Drama wissen wir es eigentlich überhaupt nicht. Und trotzdem steckt die ganze Erdentwicklung drinnen, in den Dramen, weil das Tor dazu geöffnet wird. Das heißt, es steht viel, viel mehr drin, als in dem Text zu lesen ist. Das ist der Wegweiser. Also das sind so wichtige Dinge. Aber es beginnt einmal, zunächst haben wir den trockenen Text halt. Und ich kann im Verstand sagen, aha, grübel. Also mir ist jedenfalls immer am Anfang so gegangen, wie ich es gelesen habe, ich verstehe Bahnhof, um was geht es eigentlich. Und so muss man sich jetzt vorstellen, dass diese 12 Eingeweihten eigentlich nur diesen äußeren Text sozusagen, zwar in einer geradezu gebetsartigen Form, diesem Christian Rosenkreuz zuströmen lassen oder das vor ihm rezitieren. Es ist also in eine künstlerische Form gebracht, es hat einen mantrischen Charakter, aber Sie selber sehen im Moment auch nicht alles das, was dahinter ist, von dem dieser Text nur der Schatten ist. Nur diesen Schatten geben Sie weiter. Und das saugt aber jetzt dieser Christian Rosenkreuz auf, indem er auch in einem fast todesähnlichen Zustand ist, also zumindest sehr, also auch durch Fasten und dergleichen vorbereitet, dass er also ganz an die Grenze eigentlich kommt und man schon glaubt, er stirbt, und wo auch dieser zarte Körper ganz durchscheinend geradezu wird, also ganz fragil ist, sodass sich das, was die jetzt zu ihm sagen, zu ihm sprechen, eigentlich wirklich bis tief ins Physische sogar hinein einprägt. Also es ist in dem Moment also ganz weiches Wachs dafür, was ihm da eingeprägt wird. Und
Wolfgang, ja? Du hast gesagt, 11 sprechen über die Vergangenheit, einer hat schon Zukunftsgedanken.
Einer hat schon den
Zukunft. Gilt das für den dann auch, was du gesagt hast? Das verstehe ich jetzt nicht
ganz. Ja, für den gilt das insbesondere, also bei der ist sowieso schon von Haus aus nicht der ist eigentlich überhaupt nicht hellsichtig. Der hat überhaupt nur das Verstandeswissen. Der hat noch weniger. Er hat aber am meisten ausgebildet bereits den Intellekt, wie wir ihn heute haben. Also der hat schon einen Vorgriff eigentlich in das Bewusstseinsseelenzeitalter. Und zwar wirklich auch in dieses äußerlich Intellektuelle. Also diese wissenschaftliche Denkart, wie man so will, die sich ja unterscheidet trotzdem von der mittelalterlichen wissenschaftlichen Denkart, die ja bis zum Schluss immer noch so Reste hat von Ideenwahrnehmung. Also die keine Ideenwahrnehmung hat. Es geht nur darum, dass dieser Christian Rosenkreuz dadurch den Impuls bekommt, auch diese Denkart, diese Bewusstseinsart mitzubekommen. Das heißt, eigentlich, was sie ihm weitergeben, es geht gar nicht so sehr um das konkrete Wissen. Das ist, man darf nicht so sagen, naja, jetzt, die füllen halt ein ganzes Lexikon, die teilen sich das auf und jeder gibt seine Weisheit. Um das geht's bei ihm eigentlich gar nicht, sondern es geht darum, dass sie die Bewusstseinsart dieser bestimmten Epochen ihm zuströmen lassen. Um das geht es. Aber trotzdem in irdischen Begriffen, ohne dass sie im Moment unmittelbar hellsichtig sind, aber dass trotzdem etwas vom Charakter dieser Zeit da drinnen liegt. Also was Typisches dieser Zeit drinnen liegt. Also sei es irgendeine Sage oder irgend sowas in die Richtung, die typisch ist, oder irgendeine typische Erzählung aus der Zeit, das kommt hinein. Und das fällt also wirklich gerade hinein in diese Zeit der Finsternis. Also ich bin mir absolut sicher, dass es genau in diese Zeit hineinfällt. Rudolf Steiner spricht es nirgendwo definitiv aus. Er sagt immer um 1250 und das ist dieses Zeitalter. Und das passiert in der Mitte des 13. Jahrhunderts. Das ist die Zeit 1250. Also es geht darum, dass das also in dem Zeitpunkt der absoluten Finsternis passiert. Und damit endet dann dieser kurze Zeitraum der völligen Verfinsterung, dass dieser Christian Rosenkreuz, als er jetzt wieder ganz bei sich ist, sozusagen durch dieses an den Rand des Todgekommenseins durchgegangen ist, jetzt fängt er zu schildern an. Und er schildert jetzt diesen Zwölfen das, was er von ihnen genommen hat, in einer völlig neuen Weise. In einer völlig neuen Weise, wo er nämlich jetzt ganz diese Inspirationen hereinholt. Oder die Imaginationen auch hereinholt, die Intuitionen hereinholt. So dass die das jetzt dann mit ganz neuen Augen auch sehen. Und im Grunde wird damit der Grundstock gelegt für das spätere Rosenkreuzertum. Damit hängen ja diese 12 auch letztlich zusammen. Und genau zur selben Zeit, oder fast zur selben Zeit, kurz danach, gibt es in Italien diesen Brunetto Latini. Kurz danach heißt bereits nach dieser Verdunklungszeit, heißt bereits nach der Einweihung des Christian Rosenkreuz, aber unmittelbar danach. Und das Interessante nämlich ist also mit dem, was jetzt dieser Christian Rosenkreuz wiedergibt, nachdem er also aufgewacht wieder ist, das ist bereits die neue Geistigkeit, die neue Art, zur geistigen Welt zu kommen. Also der wichtige Schritt ist der, dass damit bereits, aber im Kreise der höchsten Eingeweihten, die Möglichkeit gelegt wird, auf neue Art, nämlich vollbewusst, mit ganz wach, mit dem vollbewussten Ich, mit dem Bewusstsein der Bewusstseinsseele, nämlich im Ich, sich zuzuwenden der geistigen Welt. Weil auch noch während des Mittelalters, obwohl der Christus schon auf Erden war, die Einweihungen, die stattfanden, gab es ja trotzdem immer noch Eingeweihte in dieser Zeit. Es ist noch nicht die ganz Vollbewusste, die mit dem vollen Ich-Bewusstsein rechnet. Das ist erst möglich, also ab dem Zeitalter der Bewusstseinsseele im Grunde, aber bei Christian Rosenkreuz ist ihm ein gewisser Vorgriff. Und dazu war wesentlich dieser 12. Eingeweihte, der da schon vorausgegangen ist. Der hat vielleicht am wenigsten unmittelbare geistige Eingebungen gehabt, aber er hat die Bewusstseinsseele entwickelt gehabt, sehr stark. Und er konnte also diesem Christian Rosenkreuz daher diesen Impuls der Bewusstseinsseele vermitteln. Das ist ganz wichtig. Und dadurch wird alles anders, wie er jetzt das schildert, was er gelernt hat und was er dadurch an Inspirationen, Intuitionen, Imaginationen hereingeholt hat. Und alles mit dem Charakter der Bewusstseinsseele bereits, obwohl es erst ein bisschen später das eigentliche Bewusstseinsseelenzeitalter beginnt. Aber man darf das ja auch nie so auf den Millimeter genau nehmen. Das ist also eine Marke, die für einen größeren Teil der Menschheit so heißt. Und es gibt heute genauso Menschen, die mehr nur in der Empfindungsseele leben und welche, die mehr in der Verstandesseele leben. Und zwar große Mengen. Also man darf nicht glauben, Bewusstseinsseelenzeitalter ist mit einem Schlag und die ganze Menschheit. Also eher eben in der Regel ist es ein bestimmter Teil der Menschheit, die jetzt besonders daran arbeitet, das zu entwickeln. Und wir entwickeln es gerade und wir sind noch sehr damit beschäftigt, das ist ganz nach außen zu entwickeln und noch sehr wenig bewusst für die geistige Seite davon.
Das zumindest schauen vom ätherischen Christus.
Das, ja, das genau. Das genau.
Tröpfelt, oder?
Genau.
Das tröpfelt herein.
Das tröpfelt herein. Ja, jetzt, wir werden den Brunetto heute wahrscheinlich nicht schaffen, es macht nichts, machen wir es nächste Woche. Also wir haben das Bewusstsein hauptsächlich nach außen entwickelt und diese Sache mit dem ätherischen Christus, das ist noch eine spezielle Sache, vielleicht gehe ich auf das noch schnell ein. Es gibt nämlich mit dem Ende des Kali-Yugas, also um 1900, noch eine zweite Erscheinung. Es wurde in der Zeit vorher, noch bevor das Michaelszeitalter begonnen hat. Michaelszeitalter beginnt also etwas früher, 1879, November 1879, vorher war das Gabriel-Zeitalter. Das Gabriel-Zeitalter hat etwas sehr Spezielles entwickelt. Gabriel-Zeitalter arbeitet sehr stark, also Gabriel arbeitet sehr stark bis ins Physische hinein und es entsteht eine Art neues, natürliches Hellseherorgan, das einerseits ermöglicht karmische Vorschau, das aber auch eben überhaupt eine Art natürliches, ätherisches Hellsehen ermöglicht. Manches, was so heute an Elementarwesen sehen und dergleichen natürlicherweise bei manchen Menschen kommt, kommt von dort her. Und warum Rudolf Steiner gesagt hat, das ätherische Hellsehen, also die, dass auch die Erscheinung des Christus im Ätherischen wahrnehmen kann. Da geht es nämlich nicht darum, dass das nur Leute wahrnehmen können, die einen Einweihungsweg durchgemacht haben, sondern es entsteht als natürliche Eigenschaft. Und die beruht auf diesem Gabriel-Organ eigentlich. Und es auf dem Einweihungsweg zu erreichen, ist eigentlich ein anderer Weg, ein zweiter Weg. Die können sich vereinigen miteinander, die Wege. Aber es sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Und gerade dieser Gabriel-Impuls dagegen war ganz stark, oder dagegen hat ganz stark gewirkt, eben diese vernichtenden Kräfte im 20. Jahrhundert. Also die eben dann besonders 1933 so stark hervorgebrochen sind, aber natürlich schon vorher stark vorbereitet sind. Das sind und die natürlich auch zusammenhängen damit, das sind wir beim nächsten großen Punkt, das 20. Jahrhundert ist ja eigentlich ein unheimlich wildes Jahrhundert, ein unheimlich interessantes auf der anderen Seite. Erstens Ende des Kali-Yuga. Und was ist am Ende des 20. Jahrhunderts? 1998.
3x666.
Das heißt, also das Tier aus dem Abgrund erhebt sich zum
das
dritten Mal.
Sonnenfinsternis in diesem Jahr.
Das war die große Sonnenfinsternis, richtig. So als Symptom dazu. Aber das sind ja Kräfte, die schon, ja, man kann sagen, einen Schatten vorauswerfen und natürlich auch lang nachwirken. Also gerade da, so wie es vorher war, die zweimalige Erscheinung, das ist die Zeit, wo die Templer vernichtet wurden. Also es ist exakt, wäre es 1332 gewesen, die Vernichtung der Templer hat aber schon 1307 begonnen und war so 1312, 1314 abgeschlossen, kann man sagen. Und die Templer waren ein ganz starker Träger eben dieser geistigen Impulse, die eben auch dann beim Brunetto Latini drinnen sind und so weiter, die stark auch mit dem Rosenkreuzertum zusammenhängen. Man kann geradezu sagen, indem die Templer vernichtet wurden, ist das Rosenkreuzertum entstanden. Denkt, 1250 ist da schon ein Impuls und 1307, es ist ein bisschen später, ein halbes Jahrhundert später, ist die endgültige Vernichtung der Templer oder 1314 herum. Und was passiert, diese Rosenkreuzerströmung, die da schon beginnt, im Untergrund, nimmt ganz stark dann die Impulse auf von den Templern. Die Templereinweihung, da steckt sehr viel drinnen. Also, da kommen verschiedene Strömungen zusammen. Und dass das mit dem Christian Rosenkreuz aber stark zusammenhängt, das vielleicht zum Abschluss, sieht man auch daran, wer war denn der Tempelbaumeister des Salomonischen Tempels? Hiram. Und dieser Hiram wurde wiedergeboren zur Zeitenwende als der Lazarus Johannes. Also als der Lazarus eigentlich. Ist niemand anderer. Und dieser Hiram, dort in dieser Inkarnation als Hiram, kommt ganz deutlich heraus, also überhaupt nach der Tempellegende, ganz deutlich heraus, dass er ein Kains Sohn ist. Nur der ist fähig, auf der Erde dieses Bauwerk zu errichten. Und da sind alle möglichen Kräfte, die das verhindern wollen, und er kann das Werk zum Schluss, also namentlich diesen Guss des ehernen Meeres, also das heißt, wo im Grunde die astralischen Kräfte, das ist da mit dem Meer eigentlich gemeint, so geläutert werden, dass sie völlig transparent und durchsichtig fürs Geistige werden. Und das geht es eigentlich. Das steckt als geistiger Impuls dahinter. Er kann dieses Werk nur einigermaßen dadurch retten, dass er bis sich hineinstürzt in dieses Flammenmeer sozusagen, das heißt eigentlich in dieses astrale Flammenmeer in Wahrheit, nicht in die äußeren Flammen, und bis zum Erdmittelpunkt hinuntersteigt, das heißt bis in die finstersten Regionen. Und auf halber Strecke, Das ist dort, wo beim Dante die Stadt Dies ist, wo die Ketzer und die alle rösten, da in den Feueröfen und in den glühenden Särgen. Dort trifft er zunächst einmal seinen Urahn, den Tubal Cain. Der Tubal Cain ist der das Schmieden erfunden hat, also der Vater der Schmiede sozusagen, also um die Kunst geht es ja da gerade bei dem Schmieden dieses ehernen Meeres, und der schickt ihn weiter bis zum Erdmittelpunkt, wo er den Cain finden würde. Und zwar, und das ist jetzt das ganz Interessante, in dem Zustand, in dem er war, bevor er schuldig wurde. Es ist auch anders als beim Dante die Geschichte. Beim Dante ist auch der Cain da unten, aber da schmort er für seine Sünde. In der Tempellegende wird er bis zu dem Zustand zurückgeführt, an dem der Cain war, bevor er schuldig wurde. Und das gibt ihm den Impuls, dass er dann jetzt, indem er wieder heraufsteigt, nachdem ihm auch der Tubal Cain seinen Hammer mitgibt. Der Hammer ist das T-Symbol, das Tau-Symbol, das ist das Symbol für die ganzen Kräfte der atlantischen Zeit, mit denen haben die Atlantier gearbeitet. Mit dem,
Franziskus
hat das. Ja, mit dem kommt er hinauf und kann das halt einigermaßen retten noch. Und wird aber dann umgebracht auch, und das ist also die ganze Geschichte der Tempellegende. Aber da sieht man sehr deutlich, dass das hat was mit den Tempeln zu tun. Die Tempel also haben nicht umsonst also dort ihr Hauptquartier mal gehabt, ursprünglich, wo der Salomonische Tempel stand einmal, also am Tempelberg selber. Und mit diesem Impuls war es verbunden, und das war ein Impuls, der von Haus aus, obwohl die Tempelritter ja dann eigentlich unter dem einzigen Befehl des Papstes standen, war es aber ein totaler Impuls gegen das Papsttum in Wahrheit, nämlich gegen die römische Kirche. Und das war ja die Idee, eben im Grunde Jerusalem als eigentliches geistiges Zentrum aufzubauen für eine Erneuerung des Christentums. Und dieser Impuls geht dann ganz stark eben hinein in das Rosenkreuzertum, das vorbereitet wird. Das sind also Strömungen, die sehr zusammenkommen. Und die kommen wieder ganz stark dadurch hinein, dass gerade aber der Templerorden vernichtet wird. So kann man wieder sehen, dass das dem auch bis zu einem gewissen Grad zu verdanken ist, dass das jetzt im Rosenkreuzertum auflebt. Und dass das als Impuls herauskommt, wirklich um die Welt zu verändern, und das geht es ja bei ihm. Also als diese ersten rosenkreuzerischen Schriften dann an die Öffentlichkeit gehen, das ist ja dann wesentlich später, also 1614 herum, ja am Vorabend des Dreißigjährigen Krieges. Also wie immer, wenn so ein Impuls heraufkommt mit dem Anspruch, Europa zu verändern, sozial zu verändern, also das ganze soziale Gefüge Europas zu verändern, also da geht es nicht um Gold machen oder sowas, das überhaupt nicht, es geht darum, eigentlich eine neue soziale Ordnung in Europa zu schaffen. Ja, natürlich spucken sofort die Widersacher dagegen, also es versinkt dieses 17. Jahrhundert dann einmal im 30-jährigen Krieg, so wie eben das im 20. Jahrhundert, als der Impuls mit der Anthroposophie hereinkommt, der jetzt die nächste Stufe irgendwo ist, auch sofort das Jahrhundert im Grunde im Grauen versinkt und es ja nicht aus ist im Grunde mit dem Ende des Zweiten Weltkrieges, weil erstens kommt dann dieser Vernichtungsschlag im Grunde, der so viel Gift hineinbringt in die südslawischen Völker, dann kommt jetzt die Geschichte Russland, Ukraine, dort die ganzen Geschichten, wo also sehr viel zerstört wird. Das gehört also auch zu dem ganzen, zu der ganzen Geschichte dazu. Und es kommt natürlich in Europa namentlich, wo es eben auf die Art nicht passieren sollte, nach dem Zweiten Weltkrieg der totale Materialismus in der Praxis rein. Und das heißt, da wird die Geiste verbunden damit, dass also das Mitteleuropa völlig sein Selbstbewusstsein verloren hat und völlig unter dem Gängel steht jetzt von Amerika, und damit aber auch letztlich der ganze angelsächsische Impuls einfach falsche Richtung kriegt irgendwo. Weil eigentlich sollten also namentlich England, also die eigentlichen Angelsachsen und die Mitteleuropäer miteinander diese diesen Impuls pflegen. Das heißt, einerseits diese Bewusstseinsseele nach außen, aber so, dass sie das bis zu dem Vorstoß, das Geistige draußen zu erkennen. Eigentlich ist es da, das ist im Engländertum eigentlich vorbereitet. Und dadurch, dass aber jetzt der deutsche Impuls sozusagen, der mitteleuropäische Impuls im Grunde zusammengebrochen ist, stehen die ganz unter dem amerikanischen Einfluss. Auch die und natürlich Mitteleuropa genauso. Und beiden schadet es. Beiden schadet es. Und natürlich jetzt diese Geschichte, jetzt, EU ist ja sowieso so ein Kapitel, aber die Brexit-Geschichte ist halt wieder so ein Bruch mit Mitteleuropa. Also dass da ja nicht was zu Gutes zusammenkommen könnte. Also das ist natürlich alles Auswirkung von 1998. Der Impuls kommt jetzt erst so richtig raus. Also da wartet noch einiges. Und
Was war da
1998? Gar nichts Spektakuläres äußerlich. Das ist es ja. Man merkt nur, seit der Zeit ist einmal die Arimanisierung der Welt gewaltig fortgeschritten.
Genau.
Richtig. Die Smartphones und Handys, nicht einmal nur Smartphones, jeder hat es. Und das wird aber bitte weitergehen, dass das ins Menschenwesen integriert ist. Ich meine, das Handy der Zukunft ist implantiert irgendwo. Das ist, und das wird, ja, aber das wird eher baldigst da sein, weil es ist im Grunde schon möglich. Es ist im Grunde schon möglich.
Also,
ich meine, wenn man denkt, bitte die Smartphones, jetzt haben wir 2017 vorbei gehabt, jetzt ist schon 2018, das erste Apple-Phone, mit dem sie angefangen haben, war 2007, bitte. 10 Jahre. Und heute hat es jeder. Und das ist eine andere Dimension als die Handys, die es vorher gegeben hat. Und nämlich auch mit der Internetvernetzung, mit dieser Vernetzung jetzt mit allen und herum. Also dem wird man nicht entkommen. Es geht, ich sage nicht gesagt, sagt der Steiner, sagt dass man wird dem nicht entkommen.
Die Frage,
ist
ja, was man entwickeln wird, wie wir damit umgehen.
Ne? Ja, das ist die Frage, wie man damit umgehen, vor allem was wir entgegensetzen. Also, genau. Das heißt, was wir als Gegengewicht.
Menschliche Kraft,
ich meine, wir müssen uns mit diesen Dingen auseinandersetzen, weil wir müssen uns mit dieser arimanischen Welt letztlich auch auseinandersetzen. Das heißt, das ist die Arbeit mit dieser ganzen Erdentiefe. Und dort sind die Kräfte drinnen. Und jetzt nützt uns nichts mehr zu sagen, schauen wir, dass wir mit Hilfe der geistigen Welt uns fernhalten und führen uns nicht in Versuchung sozusagen, sondern wir müssen reingehen jetzt und sagen, unsere Aufgabe ist, das umzuwandeln. Niemand anderer kann es. Niemand kann das für uns. Nicht einmal die Trinität kann das für uns auflösen. Selbst wenn sie wollte, sozusagen. Wir können es. Weil es ist unsere Schöpfung aus unseren Fehlern halt. Und nur wir können es aufarbeiten. Also es ist anders, also es gibt sowas wie Karma auch in den höheren Welten, natürlich auch für die Hierarchien in gewisser Weise, aber das ist anders. Es ist dort anders. Dort kann es in dem einen Schwung von oben durch aufgelöst werden. Das Erdenkarma nicht. Das ist das Einzige, das nicht durch irgendeine Macht über uns aufgelöst werden kann, sondern nur durch uns. Wir können alle Mächte der Welt zu Hilfe rufen, aber dann müssen wir es ganz bewusst tun, indem wir sie durch unser Ich hereinholen. Und nicht anders. Weil dann bekommt es also diesen individuellen Charakter, der notwendig ist, um das, was durch unsere individuellen Missetaten letztlich geschaffen wurde, aufzulösen. Ansonsten baut der Herr Ariman und so weiter ihre Welt daraus und versucht, uns Menschen hineinzuziehen dort. Und so lang wie möglich davon zu profitieren, dass wir als Menschen, als einzigartige Wesen in der ganzen geistigen Welt den Zugang unmittelbar zur Schöpfungsquelle haben in unserem Ich. Und davon möchten die mitnaschen, weil das fällt dem Ariman. Er kann 100.000 geniale Kombinationen machen, das heißt sozusagen den Riesencomputer bauen, oder er ist von mir aus der Riesencomputer, der alles, was bereits geschaffen ist, kombinieren kann in allen Vertauschungsmöglichkeiten, die es gibt. Das kann er alles durchspielen. Da hat er eher schon Arbeit zu tun, aber das kann er alles durchspielen. Aber da ist kein einzig neuer schöpferischer Impuls drinnen. Das ist alles nur Ausloten des bereits Vorhandenen. Und nur durch den Menschen hat er die Chance, auf dem Umweg den Zugang zur Schöpfungsquelle zu kriegen. Dann kann er sein Reich ausdehnen eigentlich. Also in dem stehen wir heute drinnen. Und das heißt, Rosenkreuzertum, der Impuls des Christian Rosenkreuz ist der, eigentlich im Grunde sich bewusst zu sein, da unten muss ich hineinschauen. Und an uns liegt es, die richtigen geistigen, verwandelnden geistigen Kräfte dort hineinzutragen. Der Weg also sozusagen in den Himmel führt durch die Hölle. Das ist die Kurzbeschreibung an der göttlichen Komödie.
Genau.
Aber man sieht, beim Dante ist erstmals dieser Impuls auch ganz stark drinnen. Der ist so noch nicht beim Brunetto Latini drinnen. Da gibt es gewisse Gemeinsamkeiten und Berührungspunkte, aber im Grund springt der gleich von, wie er hineinkommt, gleich so, sagen wir, zum irdischen Paradies in die Gegend dort und in Wahrheit. Und von dort der Aufstieg dann durch die Planetensphären und alles Mögliche, das geht sehr schnell. Also von mir aus durch die Naturreiche draußen, ja, das schon, aber nicht da unten hinein.
Hat er auch die
Fähigkeiten? Nein, dabei ist er in gewisser Weise der Hellsichtigere als der Dante selber. Aber beim Dante ist die Hellsichtigkeit selbst großteils unbewusst, aber er hat viel stärkere Inspirationen wieder in gewisser Weise, um das umzusetzen. Und das liegt wieder in der Art drinnen, wie er schreibt. Es kommt natürlich jetzt mit Sicherheit in der Sprache, in der Originalsprache, so nur richtig raus. Da fängt die Problematik an. Und nicht umsonst ist er einer der wesentlichsten Mitschöpfer überhaupt der italienischen Volkssprache, aus dem Dialekt heraus, aus diesem florentinischen Dialekt heraus, aus dem Vulgare, also aus der Umgangssprache.
Aber auch schon der Latini.
Auch schon der Latini, der bereitet das vor. Aber der Dante bringt seinen gewaltigen Schritt weiter. Eben auch durch die Wirkung, die sein Werk dann hat und dadurch das auch in die Sprachentwicklung ausstrahlt. Und das heißt, in der Sprache selber liegt der Impuls drinnen dann. In der Art, wie er sie verwendet, wie er sie formt. Und das ist noch mehr als wieder der eigentliche Inhalt, den ich so rauslesen kann.
Aber das durch die Erde in den Himmel kommen, hat auch der Faust in gewisser Hinsicht als roten Faden, oder? Finde ich. Und das Irren auf diesem Weg.
Ja, natürlich. Natürlich.
Die Mysterien tragen.
Natürlich.
Die schickt uns ja ständig die Seelen immer zum Luzifer.
Natürlich, 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 ja.
Dass wir da durchgehen müssen.
So ist es, ja. Ja, na, das ist der Impuls und der kommt also sehr stark mit dem Christian Rosenkreuz herein. Das ist der Punkt und darum taucht das eben auch die göttliche Komödie und diese Dinge im Grunde kurz danach auf. Noch bevor er in der äußeren Inkarnation eigentlich erscheint, aber nach dieser mehr im Geheimen gehalten, also Mitte 13. Jahrhundert. Das ist eine sehr interessante Zeit. Na gut, ich denke, wir werden es das nächste Mal dann schaffen, uns wirklich mit dem Brunetto Latini ein bisschen zu beschäftigen und mit dem Tesoretto, mit dem kleinen Schatzkistel sozusagen, das aber eigentlich das Bedeutendere fast ist. Weil der Tresor, der nicht auf Italienisch, sondern auf Französisch geschrieben ist, beide ziemlich zur gleichen Zeit geschrieben, nämlich im Exil. Und das ist im Grunde der Vorläufer der Enzyklopädien. Also da sammelt er das Wissen seiner Zeit, natürlich mit einem gewissen geistigen Hintergrund, aber im Grunde ist das ein riesiges Lexikon. Mhm. Aber die eigentlichen geistigen Erlebnisse, die stecken im Tesoretto drin, im kleinen Schatz sozusagen, der nicht einmal ganz vollendet ist, weil er bricht dann irgendwann am Schluss ab und da geht es nicht weiter. Aber das werden wir uns nächste Mal anschauen. Danke.
Das ist